Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Was erwarten uns eigentlich für Endzeittäuschungen? Was kommt in der Zukunft auf uns zu? Genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wir hoffen, dass das eine Bereicherung für Sie ist und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Ich begrüße alle Zuschauer und auch alle, die zuhören hier aus dem Bibelgespräch aus Bogenhofen. Ich darf vorstellen, wer hier mit mir in der Gesprächsrunde ist. Zu meiner Linken Annalena und der Johannes und zu meiner Rechten ist es Raphael und René. Wir betrachten heute ein interessantes Thema, das heißt sogar ein gefährliches Thema. Das wollen wir uns anschauen und da brauchen wir erst recht Gottes Führung, Gottes Geist, dass er uns hilft und so wollen wir am Anfang auch beten. Allmächtiger Gott, wir haben jetzt schon einige Wochen über dieses Thema nachgedacht, was in deinem Wort steht. Gerade bei dieser Frage, was passiert mit dem Menschen, wenn er stirbt? Und wie geht's danach weiter? So bitten wir dich jetzt auch, Herr, wenn wir über all diese anderen Fragen nachdenken, die uns ja doch umgeben und wo Menschen auch Erfahrungen machen und das als Wahrheit sehen, Herr, dann hilf uns jetzt beim Studium deines Wortes, klar zu erkennen, was ist die Wahrheit und auch danach zu folgen. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Ja, jetzt geht's hier in unserem Gespräch also um Endzeittäuschungen, das klingt fast so wie Enttäuschungen. Es geht hier um Mystik, um Nahtoderfahrungen, um Reinkarnation, Geisterbeschwörung und solche Themen. Ich meine, jetzt haben wir einige Wochen uns schon damit beschäftigt, was die Bibel zu dem Thema sagt. Warum ist es jetzt notwendig, auch noch solchen Sachen nachzugehen und sich damit zu beschäftigen? Sind es nicht ja Dinge, wo man sagen würde, das hat sich doch jetzt eigentlich alles erledigt?
Das sind die modernen Schlagwörter und Themen. Vielleicht nicht wir als Adventisten sind damit konfrontiert, aber die Menschen draußen, die denken in diese Richtungen, auch wenn sie vielleicht diese Bezeichnungen so nicht verwenden.
Ich glaube schon, dass die vergangenen Wochen eigentlich klar das Bild gezeigt haben, was eigentlich nach dem Tod passiert. Aber dennoch, wie du auch sagst, das ist ein extrem aktuelles Thema. Wir sehen es überall in den Medien, wenn wir Filme anschauen. Diese Themen werden ja dort immer aufgegriffen. Mhm. Und da finde ich es auch sinnvoll, darüber zu sprechen, zu schauen, was sagt auch die Bibel dazu.
Mhm. Also das wirklich aus der biblischen Perspektive zu betrachten. Du hattest jetzt kurz angesprochen, die Begriffe werden vielleicht nicht verwendet. Welche werden denn verwendet? Spricht man von Esoterik vielleicht, oder?
Esoterik, New Age vielleicht, ist gar nicht mehr so modern als Begriff. Okay. Also alles, was mit Satan, Luzifer zu tun hat, auch in der Musik, Zahl 666, das Okkulte kommt da immer wieder durch, Okkultes. Auch wenn es nicht als Okkultes bezeichnet wird oder als Esoterik. Okay. Und ich glaube, so wie du sagst, über die Filme, über die Medien, da geht es nicht um Kirchen oder religiöse Themen an sich. Über diese zusätzlichen Medien wird uns das eigentlich immer wieder eingetrichtert, dass es das gibt und dass das wichtig ist und dass das existiert. Und
diese Motive kommen in Filmen auch immer wieder vor. Ja? Dadurch ist es irgendwie so wie allpräsent, ja, fast schon wirklich allgegenwärtig. Okay, lesen wir mal einen Bibeltext in Petrusbrief. Neues Testament, 1. Petrusbrief und dort Kapitel 5, Vers 8. Ich bitte dich mal, René, den mit uns zu lesen. 1. Petrus 5 und dort Vers 8.
Seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
Dankeschön. Was finden wir denn hier? Wer würde sagen, das ist eine Warnung, eine Verheißung? Was ist das hier? Was haben wir hier?
Also eine Verheißung sicher nicht. Es ist eine Warnung, es ist eine Ermahnung auch. Also seid nüchtern und wach. Das betrifft uns, das andere ist mehr so eine Warnung. Wenn ihr nicht nüchtern und wach seid, dann kann es passieren, dass dieser Löwe, der da umhergeht, euch erwischen wird.
Das ist ja auch interessant. Also Löwen suchen sich ja Beute, ein Opfer aus. Und man geht auch auf das zuletzt Gebliebene oder der zurückgelassen worden ist, geht man eher darauf ein, also als Tier, als Löwe. Das heißt, das sind auch tatsächlich die nicht bereit sind, die nicht wachen, die nicht darauf aufpassen.
Wenn man diesen Text jetzt liest, und das ist jetzt einer vielleicht von vielen, also aus der Bibel heraus, würde man klar sagen, Satan ist real. Das haben wir auch schon miteinander studiert und betrachtet. Ja. Und wird auch nicht jetzt so klein gemacht, sondern richtig davor auch gewarnt. Er ist nach wie vor aktiv. Und er sucht, so heißt es hier, wen er verschlingen kann.
Ich finde es interessant, dass es hier von einem brüllenden Löwe die Rede ist. Man hätte auch einfach von einem starken Löwen reden können. Aber das brüllend bedeutet ja schon irgendwie, wenn man so weit gehen darf, das zu übertragen, dass er auch bemerkbar ist. Der liegt nicht irgendwo im Unterholz, im Dickicht und wartet einfach langsam, dass jemand vorbeigelaufen kommt, sondern er ist schon bemerkbar. Und das, glaube ich, ist ein Problem in unserer heutigen Zeit. Satan arbeitet sehr offenkundig, wurde vorhin angesprochen, wie das in den Medien alleine aussieht, wie viel Okkultes wir da haben. Wenn man nur ein bisschen mit Glauben, mit der Bibel zu tun hat, sieht man das sofort. Und obwohl, das kommt so vor wie so ein Brüllen von Satan ist, ich bin hier und ich habe was vor, ich will dich wohin führen, gibt so viele, die es überhaupt nicht hören.
Aber ich glaube trotzdem, das ist ein Film für viele nur. Und Leute, die diese spirituelle Ebene nicht haben, für die ist das halt ein Spielfilm und das war's dann. Und sonst haben wir nicht so viele Leute, denen jetzt die Geister auf Schritt und Tritt begegnen. Wenn man jetzt zum Beispiel zu den Urvölkern oder so geht, da fragt niemand, ob es Geister gibt. Das ist für alle ganz klar und alle haben Angst davor. Also Satan begegnet uns hier in unserem kulturellen Kontext noch mal anders, als er das auf anderen Erdteilen tut.
Aber das ist ja genau vielleicht das Spannende, weil im Film zeigst du ja nicht die Realität, es ist ja fiktiv und da wird etwas ganz Alltägliches gemacht, was es aber in der Realität gibt. Und ich glaube schon, dass Leute dann sagen, ja, das ist eh nur ein Film. Aber das, was dargestellt wird, das, was gezeigt wird, entspricht ja sogar ein Stück weit der Realität. Zwar verdreht in den meisten Filmen, aber das Böse, den Teufel, Geister gibt's ja.
Das ist halt schon. Aber genau das glauben ja viele nicht mehr. Manche glauben schon noch an einen Gott, nicht unbedingt an einen so persönlichen Gott wie wir, aber an einen Satan oder an Luzifer oder die Geister, das glauben immer sehr wenige Leute. Und dann hat er natürlich leichtes Spiel, weil er eigentlich ja nicht existent ist, zumindest in den Köpfen der Leute. Und wenn man sich anschaut, wie die Löwen da wirklich unterwegs sind, die sind ja normalerweise im Rudel unterwegs, die jagen ja gemeinsam. Dann ist es tatsächlich so, dass auf der einen Seite der Löwe schreit und brüllt und die anderen warten aber gegenüber im Hinterhalt. Das heißt, mit dieser Schreckensbotschaft treibt er die Opfer in die andere Richtung, wo sie dann eigentlich erst gefangen werden. Und genauso arbeitet Satan auch. Ne? Angst, Schrecken, das sind so Dinge, mit denen, ich glaube, Satan tatsächlich arbeitet.
Also auf der einen Seite schon auch sichtbar, erkennbar irgendwo, wenn man weiß, wie. Ansonsten bleibt es ja verborgen und Menschen tappen in die Falle oder machen etwas oder halten etwas für Wahrheit, obwohl es doch eigentlich von der anderen Seite kommt und Lüge ist.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du vorhin noch nanntest, dass Satan heute nicht mehr für real gehalten wird. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich würde daheim bei mir im Wohnzimmer sitzen und höre das Brüllen eines Löwen. Dann würde ich meine Kinder fragen, ob die irgendwo vielleicht einen Fernseher angemacht haben, ob die eine CD gerade hören, wo das vorkommt. Aber ich würde nie Angst bekommen, dass ein Löwe bei mir im Wohnzimmer oder irgendwo wäre. Weil ich weiß, das gibt's hier bei uns nicht. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die sich vielleicht doch sehr interessiert auch mit Okkultismus beschäftigen. Sie halten es bei Filmen vielleicht einfach für Entertainment, aber sie finden es faszinierend. Und sie sind da eigentlich drin und übernehmen gewisse Denkmuster, gewisse Überzeugungen, merken nicht, wie sie manipuliert werden, weil sie für sich sagen, das existiert ja gar nicht und sind dabei eigentlich schon mittendrin.
Und viele verwechseln dann auch und sagen, da gibt's die schwarze Magie, die ist gefährlich und dann gibt's die weiße Magie, die ist gut. Da habe ich mit der guten Seite zu tun. Und natürlich ist es die genauso gleiche böse Seite, nur sie durchschauen das nicht. Und das ist eben der Text, wo ich auch an Paulus denke, der sagt, der Satan verstellt sich zum Engel des Lichts. Er tritt nicht mit seinem wahren Gesicht auf.
Da hat mir gerade kürzlich eine Schwester aus der Gemeinde erzählt, aus ihrer Erfahrung der Vergangenheit, bevor sie Christin, Adventistin geworden ist, da hatte sie mit ein paar Frauen zusammen Gläserrücken gemacht. Und die erste Frage, die sie gestellt haben, als der Geist sich dann zeigte und das Glas sich bewegte, war, bist du ein guter Geist? Natürlich geht er hin zum Feld, ja. Das muss erstmal geklärt sein. Mit Bösen will man nichts zu tun haben. Die sind gefährlich. Und dann geht alles weiter. Das ist ja der Punkt, ja. Wir wissen als Bibelkundige, dass jeder Dämon sich als ein guter Geist, als ein Heilsbringer ausgeben wird.
Das ist eben auch die dauernde Lüge, die dahinter steckt.
Er verstellt sich als ein Engel des Lichts, ja. Okay. Schon interessant, oder? Menschen sind fasziniert davon. Es zieht sie an, fast wie ein Magnet. Schauen wir uns mal an, in der Lektion geht es jetzt um einige Schlagworte, wie zum Beispiel den Mystizismus hier. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Was steckt denn so dahinter? Ihr könntet das mal kurz anreißen. Was ist damit gemeint? Was machen Menschen hier? Wovon sind sie hier beeindruckt?
Wenn man einfach nur das Wort anschaut, also ich verbinde zumindest damit ein Mysterium, irgendetwas, was verborgen, geheimnisvolles ist. Vielleicht eine Wahrheit oder eine Erkenntnis, die mich sogar noch weiterbringt. Und ich gehe auf die Suche danach. Und das ist oft verbunden mit etwas Übernatürlichem. Und ja, ich gehe auf die Suche, das zu finden.
Ja.
Also in der Kirchengeschichte ist Mystizismus etwas, das durchaus mit etwas Geheimem zu tun hat, und zwar Schritte hin in eine höhere Ebene des Wissens hinein einzudringen, aber auch der Gottesbegegnung. Etwas sehr Persönliches. Da ist Mystizismus häufig etwas sehr Emotionales. Durch gewisse Übungen, Exerzitien werden sie dann zum Teil auch genannt, bei Jesuiten zum Beispiel, ja. Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, der hat Exerzitien vorgelegt seinen Schülern, mit denen es bei ihnen erreicht werden kann, durch letztlich, wir würden heute sagen, autogenes Training, ich rede mir etwas ein, ich versetze mich in eine extreme Gefühlssituation bis hin zur Ekstase, um dann darin Gott zu begegnen. Oder bei den Jesuiten eben Maria, ganz wichtig, die Marienvisionen. Das ist also etwas, das einerseits schon die Sehnsucht nach der göttlichen Nähe befriedigt, andererseits aber so stark auf Gefühlen basiert und so individuell ist, dass Manipulation, sei es durch diesen Führer, der dir sagt, wie du es machst, oder durch übernatürliche Kräfte wie Geister sehr leicht möglich ist.
Also irgendwie so, auch der Mensch möchte mit dem Göttlichen, dem Übernatürlichen eine Einheit bilden, etwas sehr Individuelles und natürlich auch in diese Richtung der Anbetung, ja, oft verbunden auch mit gewissen Atemübungen, ja, wird ja gerade auch im Mönchtum gelehrt und praktiziert auch.
Das geht so weit, dass manche sagen, sie hätten eine Vereinigung mit der Gottheit erlebt. Sie wären eins geworden mit Christus oder Christus lebt jetzt in ihnen und hätte sich ihnen offenbart und dann fangen sie an zu erzählen, was ihnen erzählt wurde. Da sind wir direkt drinnen im Bereich, den wir vielleicht eher als Spiritismus bezeichnen würden.
Genau.
Christlichem Gewand.
Okay, wo würdet ihr sagen, oder wie würdet ihr es begründen, warum das so gefährlich ist? Sag ich es mal so.
Ich glaube, es kommt da zu einer Überbetonung der Gefühle und Emotionen. Und das ist das Problem. Das, was ich hier erfahre in dieser geheimnisvollen Verbindung mit dem Göttlichen, das ist dann wichtiger als das Wort Gottes. Ich glaube, das ist immer die gleiche alte Methode von Satan, irgendwie ablenken vom Wort Gottes. In der katholischen Tradition ist die Tradition dann wichtiger als das Wort Gottes und in anderen Religionen sind es die Geisteserfahrungen, so pfingstlerische Gemeinden, die ich gerade mache. Es ist immer die Erfahrung und das Gefühl, das dann plötzlich wichtiger wird als die Bibel. Und das ist satanisch, vom Prinzip her.
Okay. Anna?
Ja, Petrus sagt hier, seid nüchtern. Und genau das ist nämlich, was diese Mystizismus im Prinzip also übergeht. Er spielt auf unsere Gefühle an.
Jetzt kennen wir das Wort nüchtern ja am ehesten im Zusammenhang mit Alkohol. Und nüchtern heißt, ich bin eben nicht berauscht. Aber so wie es in der Bibel verwendet wird, geht es in der Regel darum, dass man einfach verständig sein soll. Man soll vernünftig überlegen und handeln. Und das ist gerade in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Punkt. Ich soll mich eben nicht von irgendwelchen Gefühlen und Eindrücken leiten lassen, die von allem Möglichen irgendwie erzeugt sein können, sondern ich soll mit meinem Verstand beurteilen, womit habe ich es zu tun. Ich muss es bewerten, ich muss es auch entsprechend dann vielleicht ablehnen, wenn es nicht gut ist. Und da sind wir als Adventisten schon sehr aufgeklärt, rational unterwegs, im positivsten Sinne. Nicht aufgeklärt im bibelkritischen Sinne, sondern dass wir als höchste Instanz unseren Verstand haben, mit dem sich uns die Welt oder das Wort Gottes dann auch erschließt und wir uns eben nicht von Gefühlen treiben lassen.
Und ich glaube, genau das ist auch wichtig, weil ich stelle mir Gott vor, der ja den Menschen den freien Willen gibt und der ja möchte, dass man Entscheidungen für ihn bewusst trifft, mit genauer Überlegung, was das für Konsequenzen auch hat für sein Leben. Und dadurch auch mit den Menschen begegnet im Wort, wo er genau sagt, das ist mein Wunsch, das sind meine Vorstellungen und so weiter. Und das nicht einfach nur auf der Emotionsebene läuft. Die darf ruhig mitspielen, aber sie darf nicht den Fokus sein, wo du es dann auch so schön gesagt hast, dass die Emotionen auf einmal mehr oder wichtiger sind als das, was Gottes Wort selber schon sagt.
Ich denke da an Römer Kapitel 12, wo Paulus uns einen vernünftigen Gottesdienst anempfiehlt. Ja. Vernünftig. Da steht ein anderes Wort hier als im Petrusbrief, aber dort im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 steht Logikos, ein logischer, verstandesmäßig orientierter Gottesdienst. Ich habe nichts gegen Musik, im Gegenteil, die ist schön. Ja? Die Gefühle sind auch gut. Aber das darf nicht das logische Denken vernebeln. Das ist der Punkt.
Also es darf nicht die höchste Priorität haben, an dem alles gemessen wird. Sondern das muss von außen kommen. Das kann nicht vom Innen des Menschen kommen. Das kann jetzt nicht die Gefühle sein, sondern das Wort.
In unserer heutigen Zeit ist ja Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Begriff. Wir denken da häufig an Umweltverschmutzung und wir wollen nicht, dass das passiert. Mhm. Aber in dem Sinne hier, glaube ich, ist es geistlich einfach nur dann nachhaltig, wenn ich eine Sache verstanden habe, davon überzeugt bin. Dann wird es ganz schwer sein, mich davon abzubringen. Ich muss es also vernünftig begriffen haben. Es ist nur gefühlsbedingt. Gefühle wandeln sich so schnell. Ich werde krank, meine Gefühle sind anders. Das Wetter ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendjemand kommt mir mit einem blöden Spruch und enttäuscht mich oder was. Die Gefühle können so schnell sich verändern. Ich muss also, ja, das Wort, ja, wird mit dem Verstand überzeugt sein, dann wird es auch dauerhaft sein, was ich tue oder wer ich bin.
Genau, ja. Und doch dürfen Gefühle auch involviert sein.
Das ist sehr gerne, wenn sie unterstützen.
Nicht völlig ausschalten, das Ganze, ja. Und dann jetzt nur rein rational meinen, sondern auch der Glaube, die Beziehung mit Jesus hat auch was mit Gefühl zu tun, gerade wenn es auch um Liebe geht und solche Sachen, ja. Ja, danke. Das wäre eher auch eine Frage gewesen, ja. Wie zuverlässig sind am Ende Gefühle? Aber wie zuverlässig ist unser Verstand? Wie zuverlässig sind Erfahrungen? Vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Wir haben ja gesagt, Verstand. Wir müssen uns auf den Verstand verlassen. Steht nicht geschrieben, verlass dich nicht auf deinen Verstand?
Welche 3, 5 und 6? Ja. Mein Tauftext? Ja.
Okay, was machen wir jetzt?
Nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Mhm. Aber da haben wir wieder eine Verstandeskomponente. Gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich glaube, da geht es um etwas Spezielles, nämlich wenn dein Verstand dir sagt, Gott kann das nicht, das Rote Meer teilen, ja, Manna vom Himmel regnen lassen, was auch immer. Nicht, dass der Verstand nicht gebraucht werden sollte, sondern nur dort, wo das Wort Gottes mir etwas sagt, das ich vom Verstand nicht ganz begreife. Die Schöpfung in 6 Tagen. Das könnte ich nicht beweisen, wie sowas möglich ist, aber ich glaube es. Ich glaube, darum geht es.
Okay.
Die Dinge müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Ich darf nicht den Verstand überbewerten, das ist ja auch schon in der Kirchengeschichte passiert. Ich darf auch nicht die Gefühle überbewerten. Es braucht beides in einer ausgewogenen Mischung sozusagen. Aber ich habe eben den Eindruck, gerade in unserer modernen Zeit, dass Musik und Filme, die sprechen schon sehr unsere Emotionen an, nicht unbedingt unseren Verstand. Und da kommt sozusagen über diese Emotionen der Irrtum mit hinein, also theologisch gesprochen jetzt der Irrtum.
Okay, schauen wir uns mal noch die Ebene der Erfahrung an. Da geht es jetzt hier um das Thema der Nahtoderfahrungen, gerade durch das Buch, was 1975 herauskam, von Raymond Moody Jr., der da wohl an die 100 Leute befragt hat, die klinisch tot, aber nicht wirklich tot waren, aber wohl alle fast einheitlich gesagt haben, dass sie da so ein Lichtwesen erfahren haben. Und diese Erfahrung wurde halt publiziert als Grund auch dafür oder als Argument dafür, schau, der Mensch hat ja doch eine Seele, die irgendwo nach diesem Leben hier weiterlebt oder in ein Jenseits übergeht, wie auch immer. Eine Erfahrung, was lässt sich dazu sagen?
Das sind Erfahrungen von Menschen, die dem Tod sehr nahe gekommen sind, aber definitiv nicht gestorben sind. Von daher können wir nicht den Irrtum begehen, und das machen leider einige, zu sagen, die sind aus dem Tod zurückgekommen und berichten uns, wie es war. So ist es nicht. Die standen kurz davor, okay. Aber was passiert mit dem Körper, was passiert mit dem Gehirn kurz vor dem Tod? Das sind Leute, die vielleicht fast erblutet sind auf dem OP-Tisch und beschreiben, wie sie eine außerkörperliche Erfahrung haben und sich selbst dort sehen und was die Ärzte miteinander reden und so weiter. Das Gehirn nimmt ja weiterhin was auf. Die Sinne sind immer noch tätig, auch unter der Betäubung. Es kommt nur beim Gehirn nicht an, es wird nicht richtig verarbeitet. In solchen Momenten kann aber durch oder Ertrinken oder ein Autounfall, wo mein Körper so stark verletzt ist, dass das Gehirn einfach neurologisch in einen solchen Ausnahmezustand gerät, dass es gewisse Erfahrungen macht, wie unter Drogenzustand eben auch, die vermutlich als angenehm empfunden werden, aber die nicht real sind. Mhm. Interessant ist aber, dass bei diesen Untersuchungen und auch bei Erfahrungen bis heute immer wieder einhellig die Meinung ist, herauskommt, die Leute haben sich sehr wohl gefühlt. Die Musik, die sie hörten, war wunderschön. Das Licht, das sie gesehen haben, war ebenfalls wunderschön, hat ein wohliges, angenehmes Gefühl erzeugt. Die Personen, denen sie da begegnet sind, in der Regel ein Lichtwesen, manchmal mehrere, sind alle sehr freundlich gewesen und wunderschön. Es ist nur positiv. Es gibt keinerlei Verbindung zwischen dem, was in ihrem Leben vielleicht war, waren sie geistlich oder nicht, ja, haben sie ein gutes Leben oder ein schlechtes geführt, und dem, was ihnen dort begegnet. Das ist für alle Menschen das Gleiche, das sollte schon zu denken geben. Und es scheint einfach etwas zu sein, das man bei Drogenerlebnissen ganz genauso hat. da ist, wenn es nicht gerade ein schlechter Trip ist, auf den jemand gerät, ist es auch etwas, das sehr angenehm ist, das schön ist. Mhm. Sonst sucht man den Rausch ja nicht. Mhm. Also damit wäre das sicherlich eher zu erklären.
Okay.
Übrigens hat man das auch heute im Labor nachgewiesen. Also man braucht keinen Unfall dafür. Mhm. Man kann das erzeugen und kann dann genau diese Erlebnisse mit all diesen Dingen, Tunnel, am Ende des Tunnels ist dann Licht und schöne Musik und die angenehme Wärme und Helligkeit, kann das alles künstlich erzeugen bei Leuten, die körperlich topfit sind.
Mhm. Ja, die Frage, die sich hier stellt, ist tatsächlich, wie zuverlässig sind Erfahrungen? Wir müssen sie genauso wie die Gefühle und den Verstand ja an irgendwas messen. Ja. Mhm. Und das haben wir die letzten Wochen betrachtet, was sagt Gottes Wort über dieses Thema. Und wenn die Erfahrungen dem Wort Gottes widersprechen, wofür entscheidet man sich dann? Für das Wort Gottes oder für die Erfahrung?
Mhm. Sobald ich über die Sinne etwas wahrnehme, kann ich natürlich auch manipuliert und getäuscht werden. Mhm. Und das ist das Problem. Dann habe ich zwar eine Erfahrung gemacht, aber bin mir gar nicht bewusst, dass ich da eigentlich hinters Licht geführt worden bin durch diese Erfahrung. Mhm. Und es ist eben aus meiner Sicht die Taktik Satans, über alle möglichen Umwege an uns heranzukommen, aber vom Wort Gottes gleichzeitig abzulenken. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament anschaue, wo Leute wirklich tot waren, im Gegensatz zu diesen Nahtoderfahrungen, die sind wirklich tot gewesen, sagt zumindest die Bibel. Die haben nie irgendwas erzählt von wunderschönen Wesen und Lichttunnel und Musik und so. Also kein einziger Bibelbericht erzählt, was die in ihrem Todeszustand erlebt hätten. Und das ist natürlich schon auch auffällig. Ja. Das entspricht also nicht dem, was dieser Moody herausgefunden hat. Und so sage ich, jetzt muss ich abwägen, hat der recht oder hat die Bibel recht? Für mich ist die Entscheidung natürlich klar. Ich vertraue der Bibel. Und dann muss ich natürlich sagen, okay, dann sind diese Erfahrungsberichte vielleicht eben anders erklärbar, sind also nicht wirklich dem Tod so nahe gekommen, wie sie es vielleicht meinen.
Mhm. Genau. Es gibt ja auch noch die Vorstellung, eine heidnische Vorstellung natürlich, einer Reinkarnation. Ja, dass wenn der Mensch eine unsterbliche Seele hat, dass sie halt immer wieder geboren wird. Auch fast schon dieser Gedanke einer Evolution, ja, dass man da irgendwo in der Natur anfängt, vielleicht als Blatt oder so, dann wird man irgendwann mal ein Insekt bis hin dann irgendwann zu Menschen, die Vorstellung gibt es. Was lässt sich denn aus Perspektive der Bibel dazu sagen? Warum ist das mit dem Christentum absolut inkompatibel, nicht vereinbar?
Da können wir ganz am Anfang in der Bibel uns das ansehen. 1. Mose 2, Vers 17, wo Gott vorhersagt, wenn von dem Baum gegessen wird. Wir können heute sagen, egal um welche Sünde es geht, wenn gesündigt wird, dann wird der Tod auf uns warten. Also entweder entscheiden wir uns für das, was Gott hier klar sagt und was sich Generation um Generation wieder wiederholt. Wir bringen Leute in das Grab und wir sehen nicht, dass sie irgendwo wiederkommen und uns dann tatsächlich belegen könnten, ja, ich habe die Schritte durchlaufen, jetzt bin ich halt heute das, was ich bin. Wir können dem glauben, was wir dort vorfinden in der Bibel, oder wir können irgendwelchen Hirngespinsten glauben, denn nichts anderes ist es. Keiner von denen kann irgendwas nachweisen. Keiner kann sagen, ich bin letztes Jahr noch ein Esel gewesen. Aber letztes Jahr vielleicht nicht, vor 20 Jahren, aber jetzt bin ich ein junger Mann von 20 Jahren, weil die Seele, die da drin war, jetzt übergegangen ist in einen menschlichen Leib, weil ich als Esel so treu und rechtschaffen gewesen bin.
Genau.
Das geht ja nicht.
Die Überzeugung, dass es eine unsterbliche Seele gibt, ist natürlich die Basis dafür, dass die Seele, wenn sie ewig ist, natürlich wiederkehren kann in neuer Form. Das heißt, die ursprüngliche unsterbliche Seele ist die Grundlage für seine Reinkarnation. Und trotzdem, es gibt keine christliche Kirche, die die Reinkarnation vertritt. Ich habe von einer Statistik gelesen, ist ein paar Jahre alt, hier bei uns in Europa, in der westlichen Welt, also nicht von der Ostseite her betrachtet, sondern in der westlichen Welt, 25% der Menschen glauben an die Reinkarnation. Keine christliche Kirche lehrt es. Und trotzdem haben wir da so einen großen Prozentsatz. Das kommt natürlich auch übers Fernöstliche zu uns. Und du hast gefragt, ja, wie schaut es mit der Bibel aus? Ich sag, das passt überhaupt nicht zur Bibel. Weil wenn ich jetzt wiederkehre und wiederkehre und wiederkehre, dann hätte ich ja immer wieder neu eine Chance, mich zu bekehren. Und die Bibel sagt, mit dem Tod ist die Sache entschieden. Das ist also nicht möglich. Auch die Frage, wie funktioniert Erlösung, ist dann ein anderes System. So erlöse ich mich, indem ich mich da hocharbeite und wenn ich die eine Stufe gut abgehakt habe, dann kommt vielleicht die nächste, bis ich dann da im Nirvana aufgehe oder wie auch immer sich die Leute das vorstellen. Das entspricht aber nicht der Bibel. Die Erlösung funktioniert nach der Bibel völlig anders. Nicht durch mich, sondern durch Jesus Christus und seinen Kreuzestod. Also ich sehe da ganz gravierende Unterschiede zwischen diesen Vorstellungen und den biblischen Berichten und Vorstellungen.
Und das Spannende ist, wir haben sogar in der Bibel die Rede von Neugeburt oder Wiedergeburt. Ja. Aber im ganz anderen Kontext, da geht es ja im Leben von den Menschen, der einen Neuanfang macht mit Gott, jetzt Gott an seiner Seite mit dem Geist erfüllt. Das ist was ganz anderes und wir begegnen das sogar, aber in unser gängiges Verständnis von Wiedergeburt oder Inkarnation ist natürlich was ganz anderes, als was die Bibel auch berichtet.
Manche berufen sich natürlich dabei schon auch auf die Bibel und sagen, zum Beispiel Johannes der Täufer. Das ist doch der neue Elia. Das heißt, der Elia war 100 Jahre vorher und jetzt kommt er neu wieder als Johannes der Täufer. Aber da wird ein modernes oder fernöstliches Denken in den Bibelbericht hineingetragen. Das kommt nicht aus der Bibel selbst, diese Überlegung. Jeder Bibelleser weiß, der Elia war eine Person, der Johannes ist eine andere Person und der dient nur als Vorbild für Johannes. Ist aber nicht der alte Elia, der jetzt noch einmal kommt.
Also wir merken, wir könnten noch andere Punkte anführen, gerade dieses Verständnis von durch eigene Werke sich hier hocharbeiten, bis hin zu dieser Frage, weil die Bibel sagt ja, der Mensch stirbt nur einmal. Und auch bis hin zu dieser Frage, wenn es jetzt um die Wiederkunft Jesu geht. Ja. Die kommt ja dann gar nicht da drin vor. Das Leben geht immer weiter.
Die braucht man auch nicht mehr, wenn ich selber dann eine Stufe nach der anderen erklimme und zum Schluss göttlich bin.
Genau. Schauen wir uns noch ein Thema an. Da geht es um die Geisterbeschwörung. Hier eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo Saul sich auf den Weg macht, eine Witwe zu befragen. 1. Samuel, Kapitel 28. Wir können jetzt nicht die ganze Geschichte lesen hier. Aber alle, die hier zuschauen und zuhören, sind eingeladen, das natürlich auch mit zum Tun, das zu öffnen. 1. Samuel 28, dort von Vers 3 bis 25 und die Geschichte auch mal zu lesen. Wir knüpfen dort jetzt einfach mal an. Offensichtlich glaubt der König Saul, dass er hier die Toten wieder heraufholen kann und befragen kann und dort Informationen bekommt, weil Gott antwortet ihm nicht mehr. Das scheint sein Glaube zu sein. Und so macht er sich auf den Weg, um hier in Endor eine solche Frau zu befragen, die das für ihn macht. Nun berichtet uns die Bibel tatsächlich auch, dass dann der Prophet, der verstorben ist, der Samuel, in einen Dialog tritt mit dem König. Was lässt sich denn jetzt dazu sagen? Wer ist denn das jetzt wirklich? Ist jetzt Saul tatsächlich hier wieder von den Toten auferstanden und führt einen Dialog mit dem König Saul?
Das Interessante ist, dass in Vers 6, da steht ja, alles Mögliche probiert, ja, Propheten, das Urim und so. Es antwortet nichts. Und wenn jetzt der Samuel wirklich der verstorbene Samuel wäre, ja, dann lässt sich Gott jetzt durch eine gottlose Frau sozusagen dazu beknien, jetzt seinen treuen Propheten zu dem gottlosen Saul zu schicken, wenn er die anderen offiziellen Wege bisher nicht, ja, also nicht mehr genutzt hat.
Diese Frau tritt ja wie ein Medium hier auf. Und im Grunde holt sie den Samuel da aus dem Totenreich angeblich hervor. Sie spricht mit diesem toten Samuel und sie berichtet eigentlich nur dem Saul, was sie selber gesehen und gehört hat. Also es ist nicht die direkte Kommunikation zwischen Saul und dem verstorbenen Propheten, sondern es ist immer die Frau notwendig. Natürlich, dieser Geist, der da aus der Erde gerufen wird, der weiß Dinge. Das ist das Erstaunliche und das überzeugt wahrscheinlich auch den Saul, weil er verstellt sich ja, er versteckt sich ja, er tritt nicht als König dort auf und der Geist sagt sofort, du bist aber der Saul. Ne? Und dann denkt er sich, boah, Das muss echt sein, weil der kennt mich. Und der Samuel war ja über längere Zeit sein wichtiger Berater. Ich glaube aber, dass das alles manipulativ läuft und der Saul hier völlig hinters Licht geführt wird.
Da gibt es noch so ein Fazit von dieser Geschichte ganz woanders, in 1. Chroniker 10, Vers 13 und Anfang von 14. Und da wird uns aus inspirierter Perspektive, aus göttlicher Sicht gesagt, dass es hier definitiv eben nicht Samuel war, sondern ein Totengeist. 1. Chroniker 10, 13, so starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hatte, in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte, und auch, weil er den Totengeist befragt hatte, um Rat zu suchen. Aber bei dem Herrn hat er keinen Rat gesucht. Mhm. Also damit wird ganz deutlich, das war nicht der Samuel, der in seiner Ruhe gestört wurde, es war ein Totengeist, der hier gerufen wurde.
Genau. Und der Text begründet ja auch, warum Saul hier in seinen Untergang schlittert. Weil er eben Gottes Gebote missachtet hat, weil es war ja verboten, mit toten Geistern Kontakt aufzunehmen. Und zuvor hat er in seinem Leben ja auch dagegen gearbeitet und diese Leute vernichtet oder aus dem Weg geschafft. Aber hier wendet er sich dann an diesen Totengeist.
Genau. Da möchte ich gerne noch mal kurz anknüpfen jetzt. Warum hat es Gott denn verboten? Was ist denn da so gefährlich dran, die toten Geister zu befragen?
Es sind eben nicht die Geister der Toten. Es ist nicht wirklich Samuel, der hier kam, sondern es geht um die Dämonen, also die Engel Satans. Und wenn ich mit denen zu tun habe, dann muss eines klar sein, ob sie sich gut nennen oder nicht, das macht keinen Unterschied. Sie wollen meinen Untergang, so wie das hier auch bei Saul war. Und vielleicht ist es uns deshalb diese Geschichte als einzige dieser Art in der Bibel überliefert, weil das böse Ende so prägnant darauf folgt. Und damit einfach klar wird, wenn du es mit Geistern zu tun hast, dann führt das immer zum Tod. Jesus im Neuen Testament, wo die Dämonen ausgetrieben werden, warum dürfen die Schweine? Weil damit deutlich wird, wohin das Ganze führt. Also wenn ich damit zu tun habe, mit toten Geistern, dann geht es um mein Leben. Da geht es nicht darum, habe ich im Geschäft hier oder da Erfolg oder Misserfolg, werde ich hier oder dort vielleicht eine bessere Entscheidung treffen können. Viele machen das ja dafür. Es geht um mein Leben letztlich.
Ja. Mein Leben hier und das ewige Leben auch.
Ja. Die Leute heute meinen ja, wenn sie da mit den Geistern Kontakt aufnehmen, das sind die lieben Verwandten. Die durchschauen nicht, dass da eigentlich nichts von den Verwandten zu finden ist, auch wenn die vielleicht Geschichten aus dem eigenen Leben kennen oder darauf anspielen, sondern dass sie direkt mit den Dämonen oder dem Satan selber sozusagen Kontakt aufnehmen. Wenn die Leute das wüssten, ich glaube, da hätten mehr Leute Angst davor und Scheu, das zu tun. Aber so meinen sie, sie holen sich Ratschläge von, was weiß ich, Großmutter oder sonst wem und sind hier eigentlich völlig hinters Licht geführt.
Von den guten Geistern, wie wir schon gesagt haben, die es ja gar nicht gibt.
Und dann erscheinen diese toten Geister ja manchmal auch sichtbar. Hier haben wir nur das Medium und ich frage mich, wie kann Saul, der doch eigentlich weiß, um was es da geht, sonst hätte er sie vermutlich so auch nicht ausgerottet, wie kann er sich darauf einlassen, einfach von einer Frau, die er nur einen Mann mit einem Obergewand bekleidet, beschreibt, sofort darauf schließen, okay, das ist jetzt wirklich Samuel, das ist authentisch und hier kriege ich jetzt einen guten Rat. Wie kann das sein? Heutzutage ist es ja eher so, zumindest wenn man da fortgeschritten ist in Totenbeschwörung, dass man die auch sehen kann und dass es dann wirklich dieser Totengeist die Gestalt des Verstorbenen annimmt und die Stimme und die Mimik und die Gestik annimmt. Und das ist natürlich dann schon eine Wahnsinnstäuschung.
Ja. Na, wir merken, dass wir mitten in diesem großen Kampf sind, ja. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann. Und Menschen sind davon auch beeindruckt und begeistert.
Und es ist dann auch für die Leute etwas sehr Emotionales, wenn sie dann die Wahrheit über den Zustand der Toten erfahren, das aufzugeben. Also für manche ist das schwieriger, das aufzugeben, als den Sabbat anzunehmen, weil es ihnen so viel Trost und Hoffnung gegeben hat.
Heutzutage in den Medien lesen wir manchmal so von irgendwelchen Berichten, da siehst du per Video deinen Gesprächspartner, aber es ist eigentlich wer anderer. Mit künstlicher Intelligenz können wir heute das schon nachmachen, was der Satan natürlich viel besser noch kann. Also wir können heute schon uns verstellen, künstlich über den Computer, geschweige den Satan, der natürlich noch ganz andere Möglichkeiten hat.
Ja. Das wirft die Frage auf, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, uns davor auch zu schützen? Lesen wir mal den Text in Epheser Kapitel 6. Hier wird uns ein Rat gegeben. Paulus schreibt hier an die Epheser Kapitel 6 und dort ab Vers 10. Es ist der Abschnitt dort von Vers 10 bis Vers 18. Den lesen wir mal noch gemeinsam und in den verbleibenden Minuten denkt man kurz darüber nach, wie sich das auch praktisch umsetzen lässt. Epheser Kapitel 6 und dort von Vers 10 bis Vers 18. Magst du lesen, Raphael?
Gerne. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden, umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschützt und behutet an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allen Anhalten und fleht für alle Heiligen und auch für mich.
Mhm, Dankeschön, ja. Also hier ein ganz praktischer Rat, wie lässt sich das umsetzen? Was sind so eure Erfahrungen? Wie wendet ihr die Waffenrüstung Gottes an?
Ich meine, Gott ist in dem Bereich Spiritismus, Okkultismus, ist ja ganz klar, er spricht davon, wenn wir uns auf dieses Gebiet begeben, dann wird unsere Seele ausgerottet, ja. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man das nicht, es gibt Dinge, die muss man nicht ausprobiert haben und mit denen sollte man auch nicht spielen. Finger weg davon.
Ja. Und daher ist auch dieses Kontrastprogramm, ich meine, wir haben gerade gelesen in Vers 12, wir haben eigentlich keine Chance, uns dagegen irgendwie zu wehren oder was zu tun. Also lass dich nicht mal drauf ein, stattdessen nimm das andere, geh mit Gott. Und dann werden halt diese verschiedenen Dinge aufgelistet. Ich greife jetzt nur eins heraus, Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mhm. Da haben wir jetzt wieder vielleicht das Rationale, dass man sich auf das hier verlasst, die objektive Wahrheit, statt das, was ich vielleicht subjektiv empfinde oder erfahre.
Also ich glaube, es braucht in erster Linie mal auch Aufklärung, weil die Leute gar nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich habe einmal einer Familie Bibelstunden gegeben, schönes Einfamilienhaus, mehrere Kinder. Die haben oben in der Küche, das war so Küche und Wohnzimmer in einem großen Raum, haben sie so Teller als Schmuck oben an der Wand aufgehängt gehabt. Und die haben mir erzählt, die haben sich immer selber bewegt, diese Teller. Ne? Also da wird es einem fast unheimlich. Ne? Sie haben aber dann verstanden, was da passiert. Und dann haben wir die Bibel studiert und die sind dann Adventisten geworden und dann hat sich nichts mehr bewegt. Ja? Also ich glaube, wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen und sie zum Wort Gottes führen und dann haben wir den Schutz des Heiligen Geistes. Und das ist also auch ein gewisser Bewusstmachungsprozess, den wir natürlich anstoßen können.
Es steht ja auch jetzt nicht, dass wir dazu aufgefordert werden, gegen Satan zu kämpfen oder so.
Aber keine Chance, ja. Mit eigener Kraft.
Keine Chance. Ja. Sondern diese Rüstung Gottes anzulegen und Gott für uns kämpfen zu lassen. So wie es damals auch schon hieß, ja, 2. Mose 14, 14, wir dürfen still sein, er wird für uns kämpfen. Wir überlassen ihn diesen Kampf. Und da werden die Einzelteile ja auch aufgelistet. Ne? Schild des Glaubens. Klingt für mich eher so wie ein Fernangriff, ja, durch die feurigen Pfeile. Das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt mit jemandem Mann zu Mann kämpfe, sondern da schießt jemand von der Ferne. Und ich kann nur den Schild hinhalten. Ich habe keinen Pfeil und Bogen zurückzuschießen.
Aber ein Schwert.
Aber mit dem Schwert kann ich gegen Pfeile nicht anrichten. Also ich brauche den Schild schon. Das ist interessant, dass hier die Rüstung, offensichtlich auch die Rüstung eines Soldaten, als ein Bild dafür genommen wird, wie wir hier, wie heißt es am Anfang, den listigen Kunstgriffen des Teufels widerstehen können.
Das mir jetzt auch gerade, wo ich über Schwert nachdenke und über Gottes Wort, ist ja auch eingefallen, da wo Jesus versucht wurde. Wie ist der Satan entgegnet oder wie ist er ihm begegnet? Er hat zitiert aus der Schrift und zwar den gesamten Kontext, hat genau erklärt, was denn Gottes Wille eigentlich ist. Und da ist es auch wichtig, dass wir ja diese objektive Wahrheit, dass wir es ja auch ja in unseren Herzen auch mittragen, dass das unsere Richtschnur ist.
In der Diskussion mit Satan oder den bösen Mächten können wir eigentlich gar nicht gewinnen. Jesus macht es nicht und ist uns dann natürlich ein Vorbild. Er sagt einfach, da ist das Schriftwort, mehr will ich nicht mit dir zu tun haben. Und ich glaube, das ist eben auch ein Problem. Wir reichen manchmal dem Bösen so den kleinen Finger, ohne zu ahnen, dass sie dann die ganze Hand haben wollen. Und manche liebäugeln, probieren und lassen sich da verschiedene okkulte Praktiken ein, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass Satan dann irgendwie Macht über uns bekommen könnte und mehr möchte.
Genau. Also das Beste ist wirklich schon von Anfang an, es alles gehen zu lassen.
Was ich als böse oder als vom Bösen kommend erkannt habe, muss ich meiden.
Ja. Ja. Da wende ich mich gleich auch an die Zuhörer und auch an die, die zuschauen. Wie geht es euch, wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören mit dieser Waffenrüstung? Haben wir überhaupt eine Chance? Wie kann man die Waffenrüstung praktisch ansetzen? Dafür gibt es die Kommentarfunktion. Herzliche Einladung an alle, auch dort eine Diskussion zu führen, dazu beizutragen. Wir wollen hier mit einem Gebet abschließen. Annalena wird mit uns beten.
Ja, himmlischer Vater, wir haben jetzt ein Thema studiert, das für viele faszinierend ist. Und dennoch warnst du uns ganz klar davor. Himmlischer Vater, ich möchte dich darum bitten, dass du uns offene Augen schenkst, dass wir erkennen, wo Satan versucht, uns doch zu manipulieren und uns seine Vorstellungen unterzujubeln. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir nüchtern sind, dass wir wachend sind, dass wir die Zeit, die wir haben, nicht dazu verwenden, um uns vielleicht sogar mit Filmen und Dingen weiterzubilden, Herr, die nicht biblische Dinge uns weitergeben. Hilf du, dass wir dein Wort studieren und dann auch kennen, dass wir die Waffenrüstung anziehen und dass wir darauf vertrauen, dass du für uns kämpfen wirst. Herr, sei du auch mit all denen, die schon Kontakt mit Satan und diesen spirituellen Dingen gehabt haben. Und kämpfe du für sie und mache du sie frei. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.